Ich habe euch ja von meinem Freund erzählt, dem sein Haus abgebrannt ist. Und ich war jetzt letzte Woche bei ihm, was am Strom machen. Und er hat gesagt, es ist so deprimierend. Er hatte jetzt so einen Hexenschuss und er konnte sich nicht mehr bewegen in sein Bett. Er ist jetzt eine ganze Woche ausgefallen und jetzt geht es nicht vorwärts. Und was auch sehr schwierig war für ihn, dass er überhaupt keine Handwerker findet. Die sagen, sie kommen irgendwann mal und schauen sich's an. Also vor einem halben Jahr haben sie gesagt, sie kommen im September. Und gestern habe ich noch die ganze Geschichte erfahren, wie das wirklich zu diesem Brand kam. Er hat die Hälfte seines Hauses vermietet und die Mieterin hat ein Feuer gemacht und es hat sich irgendwie verpufft und sich entzündet. Und dann hat sie die Feuerwehr gerufen, aber nicht die 112, sondern im Vereinsheim von der Feuerwehr. Und da war nur der AB dran und da hat sie dann drauf gesprochen, dass es brennt. Und dann kam ganz lang die Feuerwehr nicht und sie hat sich gewundert, warum die nicht kommt, bis dann irgendjemand die 112 angerufen hat. Also das hätte man wirklich können vermeiden, dass das abbrennt. Ich erzähle das ganz bewusst, einmal weil es mich gerade bewegt und weil ich gerade viel mit ihm zu tun habe, aber weil es mir heute Morgen um Sachen geht, die einem passieren, also Leiden, und um gleichzeitig um Hoffnung. Was gibt uns Hoffnung in diesen Problemen dieser Welt? Und dazu habe ich eine gute Bibelstelle, Römer 8, Vers 18, die lese ich mal. Und da geht es darum, schreibt Paulus, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Und das ist sowas, so dieses Seufzen, was Paulus hier schreibt, und diese Wehen, und dass die Schöpfung leidet, weil sie der Vergänglichkeit unterworfen ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe neulich ein Gespräch im Park gehört, sagt eine Frau zur anderen, wenn du mal 70 bist, dann hast du jeden Tag was anderes. Und eigentlich sehnen wir uns zurück nach diesem Garten Eden, wo uns die Früchte gerade so in den Mund fallen. Ich habe es gestern erlebt, war mit meinen Kindern im Garten und meine Tochter wollte ganz an die oberste Zwetschge und dann habe ich sie einfach irgendwann ganz hochgehoben und gesagt, jetzt darfst du einfach mit dem Mund die holen. Dann hat sie reingebissen und die Zwetschge genommen. Und dann habe ich gedacht, so muss es im Paradies gewesen sein. Im Garten Eden, da gab es einfach kein Leid. Und ich sehe das eigentlich auch in der Veranlagung unseres Körpers. Wenn wir uns schneiden oder verletzen, dann heilt es wieder relativ schnell. Und überhaupt, dass der Körper das schafft, dass etwas selbst heilt, das finde ich schon sehr erstaunlich. Und ich glaube, im Paradies war das so, dass man sich schneiden konnte, aber dass das wieder ganz schnell verheilt ist und einfach wieder weg war. Im Paradies gab es auch keinen Schmerz und ich glaube, im Paradies konnte man wirklich mit dem Mund die Sachen von den Bäumen essen. Aber wir sind nicht mehr im Paradies, wir sind auf dieser Welt. Und Paulus schreibt jetzt, dass die Leiden, die Sachen, die wir hier leiden, aufgrund von der Vergänglichkeit dieser Welt, dass wenn man das auf eine Waage legen würde und vergleicht mit der Herrlichkeit, die irgendwann ist, dass das nicht ins Gewicht fällt. Was heißt das, wenn was nicht ins Gewicht fällt? Wenn ich jetzt hier eine Waage hätte und würde die Leiden auf der einen Seite drauflegen und die Herrlichkeit, auf die wir hoffen, dann würde das gar nichts, die Waage gar nicht bewegen, sondern die Herrlichkeit würde das ganz nach unten drücken und die Leiden haben keine Bedeutung. Paulus sagt also, dass wir eine Hoffnung haben auf eine Herrlichkeit und dass diese Leiden, die wir jetzt hier in dieser kurzen Zeit erleiden, nicht wirklich ins Gewicht fallen, wenn man das vergleicht. Und das ist so mein Thema heute Morgen, dass wir Hoffnung haben auf etwas, was noch kommt. Hoffnung auf eine Zukunft und auf eine Herrlichkeit. Und der Mensch braucht ja ein höheres Ziel. Also es reicht jetzt nicht nur zum Beispiel, wenn ihr arbeiten geht und ihr arbeitet in einer Firma oder ihr arbeitet zu Hause, ihr braucht irgendein Ziel. Also die Frage nach dem Warum muss irgendwie geklärt sein. Warum bin ich zum Beispiel Hausfrau? Was macht das für einen Sinn? Vielleicht, weil ich Kinder habe und weil ich denen ein gutes Zuhause geben will. Oder warum gehe ich arbeiten? Weil mich das mit Sinn erfüllt. Wir brauchen irgendwie so eine Antwort, ein höheres Ziel. Und zurzeit leben wir aber in einer Phase der Menschheitsgeschichte, wo unsere Ziele ziemlich erschüttert sind. Also ich hatte mal immer das Ziel, so in einer Lebensgemeinschaft zu leben oder ein eigenes Haus zu haben, was offen ist. Oder eine Familie zu gründen. Aber im Moment leben wir in einer Phase der Gesellschaft, wo alles so ein bisschen erschüttert wird. Man weiß nicht, kann man dieses Haus halten? Kommt eine große Inflation? Hält sich der Euro noch? Und ich glaube, wir sind herausgefordert in dieser Zeit der Menschheitsgeschichte. Was ist wirklich unsere Hoffnung? Und warum tun wir das, was wir tun? Ich habe gestern so einen Bericht gehört von einem Soldaten, einem Bundeswehrsoldat in Afghanistan. Und ich finde es sehr spannend, auch politisch, wie das alles zusammenhängt, wo Amerika da agiert, auch in Syrien, Irak, was da wirklich dahinter steht. Und er berichtet einfach, wie sie dort waren und versucht haben, die Leute kennenzulernen und auch versucht haben, die Leute mit einzubeziehen in das, was sie tun. Und er sagt, irgendwann aber nach ein paar Jahren, als er dort war, hat ihm dieser Sinn gefehlt. Warum mache ich das eigentlich? Weil er erzählt, dass es die Taliban so nicht gibt, sondern es sind immer so verschiedene Gruppierungen und manchmal wurden sie angegriffen und sie wussten gar nicht, von wem. Er sagt, das hätte auch manchmal vielleicht ein Waffenhändler sein können, dem sie gerade ein paar Tage vorher an der Grenze die Waffen beschlagnahmt haben. Und sie wurden angegriffen, aber sie wussten nicht, von wem und sie wussten nicht wirklich, gegen wen sie kämpfen. Und die Frage nach diesem Warum war für ihn einfach nicht geklärt und das hat ihn so frustriert. Die Frage nach dem Warum gehört eigentlich zu jeder Religion oder zu jeder Idee. Also man sagt, dass eine Weltreligion immer aus 4 Komponenten besteht. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Also eine Religion muss immer klären, wo komme ich her, also mein Ursprung. Wo gehe ich hin, also was ist das Ziel meines Lebens? Dann was ist Moral, also wie wird Gut und Böse definiert? Und drittens, was ist der Sinn des Lebens? Warum tue ich Dinge? Also jede Weltreligion möchte diese 4 Fragen beantworten. Und jetzt möchte ich heute Morgen, ich weiß nicht, ob das am Sonntagmorgen nicht zu viel ist, aber dass wir kurz verstehen, das versuche ich euch zu erklären, im Ansatz, ich verstehe es ja selber nicht, was in dieser Welt gerade passiert und welche Religionsbewegung wir gerade haben. Und ich möchte darauf hinaus, was uns am Schluss Hoffnung geben kann. Das ist ja mein Thema, Hoffnung der Herrlichkeit. Es gibt ein Buch von Karl Baral und er schreibt, dass jede Gesellschaft eine Zivilreligion hat. Also würde man jetzt Deutschland nehmen, dann kann man das beobachten, dass es in Deutschland eine Zivilreligion hat. Das heißt, es gibt so unausgesprochene Sachen, die man so macht. Und das ist eine Religion, das ist so Gesetz, aber das steht nirgends geschrieben, sondern das ist halt einfach so. Also zum Beispiel war ganz lange so eine Zivilreligion, ich versuche es anders zu erklären. So die letzten Jahre war die Zivilreligion eigentlich sowas wie: Man darf eigentlich glauben, was man will und jeder hat eine eigene Meinung. Also ein Beispiel dafür ist, man hat gesagt, es gibt einen großen Kuchen und jeder hat ein Stück von diesem Kuchen. Also die Marie hat jetzt das Stück und ich habe meins, aber das ist dein Stück und das ist meins. Also ich darf glauben, was ich will, ich habe diese Freiheit. Jeder hat eine eigene Meinung, aber das ist deine Meinung und das ist meine. Das ist eine Zivilreligion gewesen bisher. Und es steht jetzt aber nirgends so geschrieben, sondern es ist so ein Gesetz. Und jetzt leben wir gerade in der Phase der Geschichte, wo sich diese Zivilreligion gerade verändert. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt. Es ist aber wichtig, das zu verstehen. Unsere Welt ändert sich gerade und Corona ist nur ein Beschleuniger, mehr nicht. Die UN hat eine Agenda rausgebracht, die nennt sich Agenda 2030. Und da haben sie 17 Ziele festgelegt, die sie bis 2030 erreichen wollen. Und diese Ziele sind komplett umwälzend und sie verändern gerade unsere Zivilreligion. Es sind neu definierte Ziele. Zum Beispiel ein Ziel ist eben diese Geschlechtergleichheit. diese Gender Identity. Und wenn die UNO das als Ziel setzt, die ganze Welt versucht es umzusetzen. Das heißt, unsere Welt verändert sich gerade in ihrer Religion quasi. Ein anderes Ziel, was festgelegt ist, ist Nachhaltigkeit. Alles muss nachhaltig sein und unser Klima muss nachhaltig sein. Das heißt, alles, was wir klimaaktiv tun, muss eine gewisse Nachhaltigkeit haben, denn es soll ja die Probleme, die auf unserem Planeten existieren, bewältigen. Und was hier gerade versucht wird, von der UN vorgegeben und die ganze Welt versucht es umzusetzen, ist, dass wir diese vier Fragen versuchen zu klären. Die Frage nach Ursprung, Sinn des Lebens. Was habe ich noch gesagt? Inhalt, ja, Moral, also was ist gut und böse? Moral. Und das Ziel. Das macht eine Religion aus und das verändert sich gerade, was vorher eigentlich so ziemlich eine Gleichgültigkeit war und man das so lassen konnte, bewegt sich jetzt in eine Richtung. Da ist jetzt eine Richtung vorgegeben. Und bisher war es eigentlich noch okay, als Christ konntest du noch mit dieser Zivilreligion so, ja, auch da, du hast deine Meinung, dein Glauben, du glaubst an Jesus. Aber jetzt ändert sich das ein bisschen, weil jetzt heißt es plötzlich, wenn ihr bei diesem Gender nicht mitmacht, wir werden ein bisschen mehr in eine andere Ecke gedrängt. Also schon eher in eine fundamentalistische Ecke. Das ist eine Veränderung, die gesellschaftlich stattfindet. Und das fordert uns, wenn wir das mal ein bisschen beobachten und jetzt auch Nachrichten gucken, dann seufzen wir. Dann müssen wir doch an, da muss ich immer an den denken, eben dem sein Haus abgebrannt ist. Da brennt gerade ein bisschen was ab. Und es fordert uns heraus, was ist denn wirklich unsere Hoffnung? Auf was habe ich bisher gesetzt? Und hält das durch? Und das Entscheidende ist eigentlich, ich möchte heute, dass ihr hier rausgeht und neue Hoffnung kriegt, weil wir eine Hoffnung haben, die höher ist. Ich habe ja gesagt, wir brauchen ein höheres Ziel und die Hoffnung, die wir haben, die ist höher als das, was man sehen kann oder als eine nachhaltige Klimapolitik oder als eine nachhaltige Politik im Nahen Osten. Da fehlt überall die Antwort auf die Frage nach dem Warum. Der Soldat erzählt dann, dass er irgendwann Adidas angeschrieben hat und Puma und Nike, ob sie ihnen ein paar Bälle schicken oder ein paar T-Shirts, damit sie das den Kindern verteilen können. Und das war am Schluss noch sein Inhalt und er hat gesagt, Adidas hat geschrieben, dass das, was sie da verfolgen, ist ihnen nicht nachhaltig genug. Er fand das ein bisschen zynisch. Nike hat einfach ein paar Bälle geschickt und Puma ein paar T-Shirts. Man sieht dann, wie er da unten einfach T-Shirts verteilt und Bälle und Menschen glücklich macht. Aber wir haben eigentlich eine größere Hoffnung. Das ist das, was Paulus schreibt. Und zwar eine Hoffnung auf eine Herrlichkeit, die so schwer wiegt, dass dieses Leiden hier nicht mehr ins Gewicht fällt. Es spielt keine Rolle eigentlich, wenn wir bedenken, dass wir irgendwann mit Jesus da oben in der Herrlichkeit sein werden, dass seine Herrlichkeit irgendwann an uns offenbar wird. Unsere Hoffnung ist nicht auf Irdisches gerichtet, sondern wir hoffen eigentlich darauf, dass Jesus irgendwann kommt und für Gerechtigkeit sorgt, dass wir bei ihm sind. Aber irgendwas passiert manchmal, dass wir da gar nicht mehr hingucken, dass wir das vergessen. Uns fehlt manchmal so wegen der Glaube im Alltag, gerade montags morgens, wenn der Wecker klingelt und ich eigentlich nicht arbeiten gehen will. Und ich habe euch ja erzählt, an meinem Arbeitsplatz ist gerade wirklich sehr schwierig. So gibt es viele Verwerfungen, Unklarheiten, wo ich manchmal denke, ich würde am liebsten zu Hause bleiben. Habe jetzt auch meinem Chef einen Brief geschrieben, was mich wirklich anstrengt und so. Montagmorgen ist nicht viel von dieser Hoffnung da bei mir. Gebe ich ehrlich zu, aber ich habe euch ja gesagt, wenn mein Tag so ein bisschen läuft, dann versuche ich mich daran zu erinnern, ich habe eine Hoffnung. Und die kommt aus dem Herzen. Und ich habe jetzt zwei Predigten über das Herz gesprochen und habe gesagt, es geht alles um das Herz. Habe aus Petrus gezeigt, dass der wahre Mensch ist unser Herz. Und dass unser Herz Augen hat, schreibt Paulus, und dass wir mit diesen Augen sehen müssen. Wir müssen lernen zu sehen. Und das ist der Kernpunkt, um in dieser Zeit, wie sie jetzt gerade sich umwälzt, dass wir lernen, mit den Augen des Herzens zu sehen. Und zwar nicht auf das, was wir sehen, Montagmorgen, wenn wir ins Geschäft gehen, sondern dass wir lernen, darüber hinaus zu sehen, nämlich dass hinten dran eine Hoffnung auf eine Herrlichkeit ist und sogar, dass Jesus sagt, er will seine Herrlichkeit in uns offenbaren. Christus ist die Hoffnung der Herrlichkeit in uns. Wir haben eine Hoffnung auf was Höheres. Und Paulus sagt, er betet für uns, dass wir lernen, mit den Augen des Herzens zu sehen. Und deswegen habe ich jetzt diese Serie über das Herz gemacht. Es geht alles um unser Herz. Und dieses Leid, was wir erleben und diese Sachen, die uns widerfahren, die sollen unser Herz erreichen. Jetzt ist die Frage, wie geht denn das? Und das schreibt Paulus. Er erklärt es in 2. Korinther 7, Vers 7. Da schreibt er, so freue ich mich jetzt doch nicht darüber, dass ihr betrübt worden seid. Also hier beschreibt er eine Betrübnis, die zwar er verursacht hat, aber sondern ich freue mich darüber, dass ihr betrübt worden seid zur Umkehr. Denn ihr seid betrübt worden nach Gottes Willen, sodass ihr von uns keinen Schaden erlitten habt. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Umkehr, die niemanden reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Das ist wieder ganz abstrakt eigentlich, aber ich versuche das zu erklären. Paulus spricht von der Traurigkeit der Welt, die zum Tod führt, also sie bringt nichts, und eine Traurigkeit von Gott her, die zur Buße führt. Und Paulus sagt hiermit eigentlich, dass es irgendwann in unserem Leben zu zwei Formen von Traurigkeit kommen wird. Eine führt uns zur Buße und andere bringt uns aber nichts, sie bringt uns den Tod. Und dass er sagt, diese Traurigkeit, die uns zur Buße führt, das ist das Gute. Und ich kenne so viele Menschen, die traurig sind, aber es bringt sie nicht zu dieser Buße, weil es geht hier um ihr Herz und viele Menschen haben ihr Herz über den Lauf ihres Lebens verschlossen. Ich habe einfach Leute, die ich schon lange kenne, ich spreche immer wieder zu ihrem Herzen, aber sie hören nicht. Und die Menschen, die in ihrem Herzen nicht hören, denen fehlt irgendwie Weisheit. Jakobus beschreibt es sogar in Jakobus 3, Vers 13, dass da, wo Streit und Uneinigkeit ist und so, und da ist ein böses Herz und da ist keine Weisheit. Er sagt sogar, das ist eine teuflische Weisheit. Das Problem ist also unser Herz. Und Gott möchte aber an unser Herz ran. Und er möchte unser Herz dahingehend führen, dass er sagt, ich lasse diese Traurigkeit, die hier im Leben geschieht, dieses Leid, was hier ist, auch in deinem Leben, was jeden von uns trifft, das kann dich zu einer Umkehr führen. Also Umkehr heißt eigentlich immer, ich wende mich von dem ab, was ich bisher gemacht habe und gehe jetzt 180 Grad in das andere. Und da sagt Paulus quasi, Gott lässt Leid und Druck zu, damit in uns drin was passiert in unserem Herzen. Nämlich, dass wir wieder Glauben kriegen und Hoffnung. Das ist ja das Ziel. Er will unser Herz so verändern, dass wir einfach wieder diese Hoffnung kriegen. Das verlieren wir einfach im Alltag, weil uns der Schmerz und das Leid des Alltags einfach so erdrückt manchmal, weil wir Stress haben mit Menschen, meistens die Nächsten in der Familie. Also ich habe den meisten Stress mit den Leuten, die ich am besten kenne, weil die auch, das bewegt mich ja auch im Herzen oft und es trifft mich auch viel mehr. Und das sagt Gott aber, das kann eine Traurigkeit sein, die zur Umkehr, also zu was Neuem führt. Umkehr ist auch immer Hinwendung zu was Neuem und das Neue ist Jesus. Und ihr kennt ja die Geschichte von Emmaus, wo Jesus dann mit den Zweien redet und fragt, hey, was ist denn da los und so? Und die sagen, hey, wer bist denn du? Hast du das nicht mitgekriegt? Unser Messias wurde ja gekreuzigt, der, auf den wir gehofft haben und so. Und Jesus redet mit ihnen und fragt sie. Das finde ich ja cool an Jesus. Er fragt immer erstmal, was ist denn los? Und wir dürfen erstmal bei ihm erzählen. Und dann sagt er ihnen aber, ihr Toren zu trägen Herzens. all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben? Musste nicht Christus dies erleiden, um in seine Herrlichkeit einzugehen? Also er sagt ihnen quasi, hey, ihr seid ein bisschen träge im Herz. Irgendwas an eurem Herz stimmt nicht. Öffnet doch mal eure Augen, Christus musste doch leiden. Also Leiden war doch dazu da, dass er in die Herrlichkeit einging. Und David, jetzt ein kleiner Sprung zu David, schreibt in einem Psalm über den Zustand dieses Herzens und wohin diese Traurigkeit führt. Und er sagt, dass ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes Herz Gott nicht verachtet. Er sagt, Gott will nicht irgendwelche Opfer, sondern Gott freut sich, wenn wir durch einen Zerbruch gehen und dieses zerbrochene Herz zulassen. Das lehnt er nicht ab. Und David betet auch davor, dass er der Psalm 51, kennt ihr dieses Lied vielleicht von Keith Green, Creating Me a Cleaner Heart. Keith Green hat auch ein Buch geschrieben, das muss man mal lesen, wie sie so Lebensgemeinschaften gegründet haben. Und dann ist er ja recht früh gestorben. Und seine Frau berichtet von seinem Tod und was er für ein Zeugnis war. Ich erzähle euch das, weil es war eines meiner ersten Lieder, als ich gläubig wurde, Creating Me a Clean Heart, in G-Dur geschrieben. Oh Gott. Und David greift dieses Konzept auf und sagt, dass Gott das liebt, einen zerbrochenen Geist. Gott liebt es, wenn wir das zulassen, dass uns das Leid dieser Welt in den Zerbruch führt. Weil er will, dass unser Herz erreichen, weil, das habe ich ja vorhin gesagt, wir sehen mit den Augen des Herzens und er will die Frage nach dem Warum klären. Warum lasse ich das zu? Nur aus einem Grund, weil ich will meine Herrlichkeit offenbaren. Und Gott möchte unser Herz erreichen und möchte da wieder so Glauben stiften und sagen, hey, du darfst mir glauben. Und es geht nicht über den Kopf, ich kann viel zu euch reden, sondern es geht über das Herz. Und das kann ich auch nicht machen, sondern das passiert nur dann, wenn wir diesen Zerbruch in unserem Herzen zulassen. Und meine Leute, denen ich das immer wieder sage, die sagen schon, jetzt kommst du wieder mit dem, jetzt kommst du wieder mit Vergebung, jetzt kommst du wieder mit Zerbruch. Aber ich habe das selber erlebt. Ich hatte, als mein Vater gestorben ist, ich habe einen Anruf gekriegt auf der Bibelschule, dein Vater ist bei einem Verkehrsunfall noch nicht gestorben, er liegt im Krankenhaus in der Uni. Er ist schwer verletzt und er wird sterben. Er wurde in Herbolzheim, ist er aus einer Parklücke rausgelaufen und wurde umgefahren. Und ich bin nach in die Uniklinik gefahren und ich durfte noch eine Stunde bei ihm sein. Er konnte nicht mehr reden, aber hat noch gelebt und ich habe noch gespürt, dass ich noch mit ihm reden kann. Und nachdem hat bei mir so ein Zerbruch angefangen. Und es ging nicht nur einen Monat, es ging 2-3 Jahre. Ich hatte Phasen, wo ich nur noch geheult hatte. Ich hatte Phasen, wo ich morgens nicht aufstehen konnte und wo Gott alles zerbrochen hatte, was ich mir aufgebaut hatte an Identität. Ich war auf der Bibelschule so von meinem Typ her immer die Nummer 1. Ich musste in allem der Beste sein. Ich konnte am besten Englisch sprechen, ich konnte am besten Kicker spielen, ich konnte alles am besten, weil das war meine Identität. Und ich habe immer die Ehre gesucht von Menschen. Und Gott hat es komplett zerbrochen in meinem Leben, hat gesagt, Patrick, hier gibt es noch was anderes. Das bin ich. Und Gott hat einen kompletten Zerbruch und eine komplette Umkehr in mir bewirkt. Und in ein clean heart, er hat mir ein reines Herz geschenkt und hat mich gereinigt von dem, dass ich immer der Erste sein muss. Damit ich mit meinen Augen sehen kann, und darum geht es, dass ich mit meinen Augen sehen kann und glauben, was meine Hoffnung ist. Nämlich die Hoffnung der Herrlichkeit, dass wir eines Tages bei ihm sein werden und dass die Frage nach dem Warum geklärt ist. Es klärt sich nämlich insofern, dass er sagt, ich will meine Herrlichkeit an euch offenbaren. Durch Leid und durch Zerbruch möchte ich meine Herrlichkeit in deinem Leben zeigen. Und das ist passiert. Gottes Herrlichkeit ist in mein Leben gekommen. Also seine Herrlichkeit ist ja immer seine Gegenwart. Und seine Herrlichkeit bedeutet auch, er zeigt uns, wer er ist. Das ist Gottes Herrlichkeit. Er zeigt uns, dass er Liebe ist. Oder dass er schön ist. Und es kann er uns nicht zeigen, wenn wir es nur versuchen, mit dem Kopf zu verstehen, sondern er muss und möchte unser Herz erreichen. Und das ist immer der Prozess, wenn ich von Prozessen spreche, dass wir ihn an unser Herz reinlassen. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Das lese ich noch zum Abschluss. Psalm 51. Und dann lade ich euch zu einem Gebet ein. Vers 12, Psalm 51. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist. Rüste mich aus. Amen.